Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber haben Sie denn in der vergangenen Woche nachgedacht?
Naja, ich denke eigentlich darüber nach, wie dieser doch rapide und fast fühlbare Vertrauensverlust der Bevölkerung in das Regierungshandeln erstens, wie schädlich der für die Demokratie ist und zweitens, wie man das eigentlich stoppen kann, beziehungsweise wie man eigentlich die Frage sich wieder vorlegen kann. Und das müssten die Akteure in der Politik sich vorlegen, wie können wir eigentlich Vertrauen wieder gewinnen? Weil das geht ja nicht durch die Ankündigung, dann und dann gibt es Impfstoff, dann und dann gibt es Test, dann und dann wird alles wieder schön, sondern das muss ja irgendeinen völlig anderen Modus bekommen. Und ich habe da gar keine Antwort darauf, aber das ist das, glaube ich, das dringlichste Problem, was wir im Moment neben der Pandemiebekämpfung tatsächlich haben.
Ich weiß, dass ich zu Beginn der Pandemie eine besondere Toleranz hatte gegenüber dem Regierungshandeln, weil ich ja wusste, es ist eine Notstandssituation für alle und man muss da ja sehr disruptiv drauf reagieren. Das sind keine geübten Mechanismen. Ich war dann eben auch sehr gnädig noch, als es um die Impfstoffprobleme im Sommer ging, wer wo produziert, wer wo bestellt, dass da Deutschland einfach schon von Anfang an sehr weit hinten war und dass das aber mit einer europäischen Strategie zu tun hatte und so weiter. Aber ich merke jetzt allmählich, dass sich erstens eine Systematik zeigt im Versagen und dass auch die Art und Weise des Umgangs vom Personal, also von politischen Verantwortungsträgern, da einfach nicht souverän zeigt. Also wenn der Gesundheitsminister morgens noch sagt, wir müssen tolle Geschichten verkaufen und in jeder Familie gibt es einen Geimpften und das einfach nicht wahrheitsgetreu ist, dann ist das ja eine Art und Weise, nicht transparent mit Lernwille und mit einer Demut auch dem zu begegnen und darum Vertrauen zu werben, sondern eigentlich geht es darum, etwas zu kaschieren. Und das, finde ich, schon sorgt für einen Vertrauensverlust, den ich auch als nachhaltig empfinde.
Aber das liegt natürlich ein bisschen daran, dass die in ihrem Rollenmodell gefangen sind. Also ich glaube, die Selbstwahrnehmung ist die, dass sie irgendwas Stabiles um jeden Preis liefern müssen. Und das wird ja auch in den Talkshows dauernd abgefragt. Und sie werden ja auch dann 3 Wochen später darauf hingewiesen, dass sie möglicherweise irgendwas anders gesagt haben, als es jetzt bla bla bla. Und wir haben ja kein Rollenmodell eines Politikers oder einer Politikerin, das fehlerfreundlich wäre. So, und wir haben eigentlich auch kein mediales Narrativ bei dieser Krise, bis heute noch nicht, wo man sagen würde, von Beginn an, jetzt haben wir eine Ausnahmesituation, wo man quasi nur mit offenem Ausgang operieren kann. Nach besten Kräften und bestem Wissen und Gewissen, und da werden Fehler passieren und wir müssen irgendwie versuchen, uns auf diese Form von Unsicherheit einzulassen. Das würde ja dieses Rollenmodell aufsprengen und sagen, okay, das sind Leute, die wissen jetzt auch nicht so genau, aber wir gestatten ihnen mal einen Lernprozess. Das wäre, glaube ich, ein interessantes Gegenmodell.
Aber es ist ja ein Teufelskreis in dem Moment, in dem es einen medialen Erwartungsdruck gibt und Politiker ihn aber auch genauso aufgreifen und auch verlangen, dass man ihnen weiter zu vertrauen hat, weil sie haben eben nicht diese festen Antworten, ist es ja eben ein Modell, das gebrochen werden muss. Und ich glaube, dass der Politiker in der Rolle wäre, quasi von sich heraus das zu sprengen. Und sehe aber, dass es im Gegenteil abläuft. Also auch die Art und Weise, wie der Bevölkerung gesagt wird, ihr müsst jetzt einfach abwarten, ist ja an sich schon ein sehr fester Begriff, statt zu sagen, wir müssen gemeinsam lernen und wir können uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir kreativ zu sterilen Lösungen vielleicht in sämtlichen Geschäftsbranchen oder in der Schule oder wie auch immer kommen. Aber dass die Leute nicht mitgenommen werden und gleichzeitig gesagt wird, ich weiß es nicht, ich glaube, da liegt der Bruch ein Stück weit.
Ja, das ist eine Schizophrenie zwischen einer paternalistischen Politikhaltung. Wir wissen, wie es geht, wir müssen euch das sagen und ihr müsst bitte zuhören. Und auch dieser ständige Appell, man muss sich jetzt noch zusammenreißen und so weiter. Und gleichzeitig das im Grunde genommen gesagt zu bekommen von Leuten, von denen man weiß, die wissen auch nicht. Ja, und dafür sind natürlich Bevölkerungen zu intelligent. Also man lässt sich ja gerne was sagen von jemandem, der mehr weiß und mehr Plan und mehr Strategie hat als man selber. Aber wenn sich der Eindruck verfestigt, nö, das ist ohnehin nur Stochern im Nebel oder schlimmer noch Instrumentalisierung, versucht, das zu kapitalisieren für sich selber in einer wirklichen Notsituation. Das ist wirklich unheimlich gefährlich. Und ich ertappe mich bei merkwürdigen Gedanken. Ja? Ich habe schon zwischendurch immer gedacht, jetzt blenden wir mal 30 Jahre zurück, wenn man jemanden wie Helmut Schmidt hätte, ja? Der sozusagen ein Mandat einfach nehmen würde und sagen würde, wir machen das jetzt mal so und so und wir müssen da jetzt durch oder so. Also ein ganz anderes Narrativ gekoppelt mit einer anderen Handlung. Dass das ja etwas ist, was zumindest eine Perspektive aufweisen würde. Wenn er dazu noch sagen würde, oder sie, ist ja egal, welche fiktive Person das ist, dann sagen würde, ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich voll zum Erfolg führt, wäre es, glaube ich, trotzdem noch besser als dieses komische Gestokene, dieses seltsame Ankündigen, Zurücknehmen, und so weiter und so weiter. Also da fehlt ein Reaktionsmuster auf eine Ausnahmesituation. Das ist einfach nicht da. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die können Normalität, aber sie können nicht Krise. Und da das 21. Jahrhundert wie jedes Jahrhundert ein Krisenjahrhundert sein wird, ist das eigentlich eine schlechte Ausgangsposition.
Dieser Paternalismus kommt ja, glaube ich, aus der Erwartung, dass was Paternalistisches, was mit einer natürlichen Autorität, also ein bisschen vermengt ist und assoziiert ist. Und ich glaube, dass aber die Angst vor mehr Transparenz befürchten lassen würde, dass mehr Transparenz zu einer Regierungsunfähigkeit, zu einer Nichtführung führen würde. Das heißt, wie käme man, mit welchen Attributen käme man dahin, dass man eine natürliche Autorität zeigt und gleichzeitig offen ist für alles andere? Ich habe die Vermutung, dass es eben nur mit einer Ruhe ginge. Also in dem Moment, in dem ich nicht leichtfüßig und leichtfertig jeden Tag irgendwie versuche, höher, schneller, weiter zu formulieren und diesen erwartbaren Maximen gerecht zu werden, sondern indem ich in der Ruhe eigentlich fast nur wiederhole, was ich vorher schon gesagt habe, könnte ich ein Stück weit vielleicht da dieser Fels in der Brandung sein.
Ja, der Fels in der Brandung, und gleichzeitig müsste die Brandung eine kollektive Erfahrung sein, also die positiv ist. Also wir machen das jetzt mal. Also mir ist gestern, ich weiß gar nicht, wo ich das gesagt bekommen habe oder gesehen habe, dass die in Neuseeland jetzt mit dem Teambegriff arbeiten. Und die Regierungschefin sagt, wir sind ein Team. Meine 5 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger und wir in der Regierung, wir sind ein Team. Wir müssen jetzt als Team diese Krise bewältigen. Und das ist ja eine ganz andere Ansage. Das ist ja genau eine nicht paternalistische Ansage, sondern das ist eine, die erstmal sagt, wir haben ein gemeinsames Problem, aber wir müssen das jetzt einfach auch gemeinsam lösen. Das ist eine ganz andere Erzählung. Vielleicht müsste man nochmal nachforschen, ob wir bei der ersten Welle eine ähnliche Erzählung hatten. Und dann wirklich einfach auch Leadership. Also das muss dann auch jemand sagen, wir machen das jetzt so und so. Und dann darf es nicht passieren, dass 16 andere dann sagen, haha, das ist aber lustig, wir machen es aber ganz anders und sowas. Ja? Sondern im Grunde genommen eine Art Linie und gleichzeitig ein Verweis darauf, dass man es mit emanzipierten Personen zu tun hat, nicht mit irgendeinem Volk, dem was dekretiert wird. Und dass man stark darauf vertraut, dass die alle mit ihrer Haltung und ihrer Einsicht und ihrem Teamgeist sozusagen da jetzt mal mitmachen.
Die Frage ist ja, wie man diese Teamankündigung dann umsetzt. Ich meine, Armin Laschet ist ja CDU-Vorsitzender geworden, genau mit dieser Floskel, dass er gesagt hat, ich bin der Teamplayer unter uns und Sie können mir vertrauen und Sie wissen, dass ich ein gutes Team aufstelle, das die Leute bis heute wieder vermissen, weil da einfach nichts richtig gefolgt ist. Und meine Frage ist, wie würde man denn in einer Krisensituation, wo man schon weiß, dass vielleicht bei 80 Millionen irgendwie Bürgern vielleicht auch ein paar gute Ideen zur Krisenbewältigung dabei sind. Ich weiß, dass die Bundesregierung diesen Hackathon gemacht hat, Wir versus Virus. Jetzt gibt es das Zukunftslabor Update Deutschland, also wo einfach eine bunte Zivilgesellschaft mit öffentlicher Verwaltung in so einem Open Social Innovation Prozess zusammenkommt. Das ist aber ein Stück weit ja zu elitenhaft, oder nicht?
Das ist sehr elitenhaft. Also das ist hochspezifisch. Und da würde ich bei dieser Elite nicht mal mitmachen. Ja, also sozusagen, das merkt man ja schon, da sind große, große Bevölkerungsgruppen, die sind dadurch überhaupt nicht angesprochen. Das entwertet das ja nicht, das ist ja okay, das kann man ja machen, aber das löst das Problem nicht. Und das Problem besteht, glaube ich, wirklich darin, dass es eben dieses Angebot an Teilhabe in der Krisenbewältigung nicht gibt, also in einem emanzipativen Sinne nicht gibt. Und es gibt gleichzeitig eben kein Auffangnetz gegenüber Inkompetenz. Das ist, glaube ich, das große Drama, was wir gerade erleben. Und auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich glaube, dass ja insbesondere die junge Generation davon massiv betroffen ist. Und da wäre eigentlich die Denkübung, deshalb ist das mit den Hackathons und so vielleicht gar nicht schlecht, sozusagen, wie kriegt man die denn eigentlich mit einem Gefühl ausgestattet, dass es auch um sie geht und sie Teil der Problemlösung und nicht das Problem sind. Vielleicht ist das, wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, den eigenen Gedanken, vielleicht ist ja auch die Grundfehler der Erzählung, dass eigentlich die Leute die ganze Zeit gesagt kriegen, dass sie das Problem sind. Ja? Und nicht das Gegenteil davon. Und das ist wahrscheinlich sozusagen der Schlüssel für alles das, was folgt von der Haltung.
Weil es von Anfang an um Gehorsam geht. Ja,
ja und eigentlich wirklich das, was bedeutet das eigentlich, wenn man selber das Problem ist, möchte man dann gerne irgendwie mitmachen, möchte man dann gerne sich engagieren oder ist man dann eher derjenige, der allenfalls zähneknirschend sagt, oh Gott, Lockdown, na gut, machen wir mal mit.
Ich glaube, dazu kommt, dass man Bevölkerung nicht zutraut, dass man destruktives, schlechtes Verhalten in der Regierung aus oppositioneller Perspektive nicht kritisieren kann, weil man vermutet, dass man dann die Gesamtstrategie gefährdet. Und dabei, glaube ich, darf man Bevölkerung schon zutrauen, dass von mir aus Grüne und FDP sehr hart ins Gericht gehen mit Regierungshandeln, was sie ja eigentlich nicht tun, weil sie quasi als Demokratie irgendwie Freunde dieses Gesamtprojekt mitstützen wollen. Aber ich glaube, das ist genau das, was es bräuchte, einen offenen, streitlustigen Wettbewerb auch, damit man genau evaluieren kann, wo die Defizite sind. Und das würde im Gesamtsystem ja wieder viel, viel mehr Vertrauen schüren.
Ja, also ich glaube das auch. Es müsste auch ein größeres Bemühen daraus resultieren, Wege zu finden. Ja, also wenn die Kritik größer wäre, also jetzt nicht eine blöde, wie soll man sagen, nur auf die Kapitalerhöhung der eigenen Wählerstimmen gerichtete Kritik, sondern eine sachbezogene Kritik, also beispielsweise zu sagen, Leute, macht doch mal eine internationale Vergleichsstudie. Leute, macht doch mal in dem Land Studien, wie der Unterschied zwischen Stadt und Land und wo sind so alles das, was unterblieben ist. Also sozusagen auch solche Forderungen zu stellen als Kritik, das würde ja dann auch Material für Strategien und Wege einfach abgeben. Ja, und das ist schon auch ein guter Punkt, dass dieses in der Krise stehen die Parteien zusammen oder sowas und man tut sich dagegen nichts. Natürlich zu dieser ganzen Mehltau-Atmosphäre dazu beiträgt. Und was das Ganze jetzt natürlich strafverschärfend noch problematischer macht, ist eben das Wahljahr und der Wahlkampf, wo dann gar nichts Konstruktives mehr passiert. Ja. Aber wir wollen ja nicht lamentieren. Also ich glaube, das sind jedenfalls Elemente der Vertrauensgewinnung, wenn man sagt, Schluss mit dem Paternalismus, Mut zur Fehlerfreundlichkeit, eine erwachsene Betrachtung der Bürgerinnen und Bürger, mit denen man es zu tun hat und natürlich auch nochmal besondere Berücksichtigung von Gruppen, wo ein Demokratieabstand besonders gefährlich wird. So irgendwie in so einem Baukasten müsste man das, glaube ich, denken.
Und gleichzeitig empfinde ich die Situation ja als eine Wiederholung von sämtlichen anderen Stagnationen in demokratischen Diskursen, wo man das Gefühl hat, ob das Migration ist, ob es Klima ist, dass ich da nicht kritisch richtig in den Streit gehen darf, weil ich ansonsten vielleicht möglicherweise ein Narrativ oder ein Argument mit aufgreife, das Populisten auch haben. Aber in dem Moment, in dem man sich dessen verweigert, bleibt ja das ganze Spielfeld eben für Verschwörungstheoretiker und Populisten und auch Demokratiefeinde.
Ganz richtig. Und dazu noch einen positiven Gedanken zum Schluss. Ich finde es ja jetzt bei den Wahlergebnissen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg extrem ermutigend, dass die AfD so stark verloren hat, obwohl das Krisenmanagement schlecht ist. Und das zeigt ja nochmal, wie groß das Potenzial eigentlich in der Bevölkerung ist, eine vernünftige Politik zu unterstützen. Also ich würde sagen, die Leute bemühen sich richtig, das noch gut zu finden. Ja, und das ist ja eine Ressource. Es ist ja eine unglaubliche Ressource für Demokratie. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können.
Ja, es beweist, dass die Verführbarkeit für destruktive Kräfte gar nicht da ist, sondern die Leute explizit an konstruktivem Fortschritt interessiert sind.
Ganz genau.